Ich möchte mit euch heute Morgen über einen Abschnitt nachdenken aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 45. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ebenen, ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. Ich will dir Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Um Jakobs, meines Knechtes, und um Israels, meines Auserwählten willen, rief ich dich bei deinem Namen und gab dir den Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit, suche, wachse mit auf. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es ist mir erst bewusst geworden, nachdem ich mit meiner Vorbereitung für den Gottesdienst heute Morgen fertig war, dass das ja eigentlich ein politischer Text ist. Es geht um Macht, um Kyros, jenen König von Assyrien. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass wir heute ja Europawahl haben. Und wer die Zeitungen der letzten Tage gelesen hat, der hat auch gelesen, dass das offensichtlich die wichtigste Wahl ist, die wir, seit wir Europa kennen oder haben, und diesen Zusammenschluss überhaupt ist. Und dann liest man von diesen Ängsten, die die großen Parteien haben, dass die kleinen Parteien zu mächtig würden und da ihnen zu viel Macht abgeht. Und dann liest man die Zeitung und dann liest man von der Sorge und der Angst, weil so vieles schief läuft mit Russland, mit der Ukraine, Afrika, wo immer man hinschaut, überall sind Krisenherden. Und schlussendlich bleibt für mich dann und für uns als Christen die Frage: Und was hat Gott damit zu tun? Wo ist der überhaupt einzuordnen und hat er überhaupt noch was zu sagen? Also, wie gesagt, ich habe nicht gedacht, heute Morgen eine politische Rede zu halten. Aber es ist doch für mich im Nachhinein unheimlich tröstlich, dass in all den Fragen, die uns, wenn man Zeitung liest, entgegenkommen, dieses Wort aus Jesaja 45 wie so ein Leuchtfeuer auftaucht um uns getrost die nächsten Schritte gehen zu lassen. Lass mich geschwind einen kurzen geschichtlichen Überblick hineintun in die Zeit damals. Ägypten, Assyrien, Medien, Babylonien. Überall geht es um Macht. Und jene Zeit damals, vor etwa 2.500 Jahren, sie ist geprägt von dem Gedanken, wir sind die Stärksten und wenn wir die erobern, dann haben wir es doch. Und im Untergrund schwingt etwas mit. Wer die Bibel liest und die Geschichte von damals von der Bibel her mal betrachtet, der entdeckt, dass das eigentliche Problem damaliger Zeit die Sünde ist, die schlussendlich alles Zwischenmenschliche zerstört. Und dieser Tage habe ich eine kurze Notiz gelesen von Christa Mewis, die sich auch für die Europawahl zur Verfügung gestellt hat. Sie sagt, das Hauptproblem unseres Volkes in Deutschland ist, dass wir uns von Gott entfernt haben. Sünde. Gottlosigkeit. Damals tauchte dann plötzlich, wenn ich an die Geschichte denke, ein Jona auf, der Ninive Buße predigt und Ninive kehrt um und Gott gibt 120 Jahre lang Gnade zum Weiterleben. Ninive wird verschont. Nebukadnezar, Belzazar, Darius, Kyros, lauter Könige, die Macht hatten. Aber im Grunde genommen ging es immer und überall nur um ein Prinzip, das bis heute so geblieben ist: Fressen und gefressen werden. Und da hinein taucht für mich die Frage auf, wo ist Gott? Und da leuchtet mir das entgegen, so spricht der Herr. Und schon an der Formulierung wird etwas deutlich, was uns unheimlich Mut machen kann. So spricht nicht einer, der Herr sein will. Einer unter den vielen in dieser Welt, sondern so spricht der Herr, der Einzige, der sich wirklich Herr nennen kann. Wisst ihr, für mich als Glaubenden ist das unheimlich tröstlich. Mögen sich die Mächte dieser Welt noch so aufbäumen und gegen Gott erheben. Er ist der Herr. Auf dem Herweg ist mir das Lied eingefallen, Jesus Christus herrscht als König. Da heißt es im zweiten Vers, Gott ist Herr. Der Herr ist einer und demselben gleichet keiner und der Sohn, der ist ihm gleich. Dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein Ewigreich. Merken wir diesen Grundton, der hier hineinleuchtet in diese Geschichte des Alten Testaments und der mir aufleuchtet hinein in unsere Weltgeschichte heute. Er spricht. Der eigentlich Handelnde in dieser Welt, das sind nicht die Putins und die anderen, sondern das ist der Herr. hört genau hin. Man muss Bibel lesen, und zwar eben Bibel lesen und nicht das, was wir da hören wollen. So spricht der Herr von seinem Gesalbten zu Kyros, den er bei der rechten Hand ergriff. Wisst ihr, ich finde das Bild fantastisch. Der Kyros, der hat es gar nicht gemerkt. Aber die Wegentscheidungen, die Gabelungen, so wie das geworden ist, das ist nicht zufällig geworden, sondern er, Gott, der Herr, hat die Dinge in der Hand. Damit ist auch ein Überziehen der Kompetenzen ausgeschlossen. Denn auch ein Kyros, oder wie immer er sonst heißt oder hieß damals, er darf nicht weitergehen, als Gott der Herr erlaubt. Das tröstet mich manchmal, auch wenn ich unheimlich darunter leide, dass in unserer Welt es so viele gibt, die uns als Christen und das Reich Gottes bekämpfen mit aller Macht und deswegen Menschen leiden um Jesu Willen. Er setzt auch da die Grenze. Er unterwirft sich die Völker. Nicht Kyros ist der Sieger, sondern Gott, der Herr. Und so heißt es hier in diesem Abschnitt, er nimmt auch das Schwert ab. Das heißt, es gibt in dieser Welt durchaus auch solche, die verlieren und die untergehen. Aber letztlich ist Gott derjenige, der handelt. So heißt es hier, der die Türen öffnet. Wenn ihr den Text Jesaja 45, die ersten 8 Verse, zu Hause nochmal nachlest, dann könnt ihr nachlesen, dass in diesen 8 Versen 13 Mal das Wörtchen Ich steht. Das ist in unserer Sprache nicht sehr beliebt, weil das klingt so ein bisschen, ich bin und alle anderen, die sind halt nichts. Aber so ist es. Gott ist Herr. 13 Mal in 8 Versen. Er ist derjenige, der handelt, der schweigt, der redet, der entzieht und der aktiv ist. Gottes Machtanspruch ist einfach durch nichts irgendwo einzudämmen, weil er Gott der Herr ist. In keinem Fall gibt er auch nur das Mindestmaß seiner Macht ab. Hört mit mir, was hier in diesem Abschnitt wiederholt steht. In Vers 5 heißt es, es ist sonst keiner mehr. Oder in Vers 6, es ist nichts außer mir. Außer mir ist kein Gott. Und ich tue das alles. Also wir mit unserer Kurzsichtigkeit in unserem Denken, auch in unserem Glauben, wir sind ja so oft deswegen verwirrt, weil wir uns die Frage stellen, warum passiert das so? Warum läuft das so quer? Warum ist da nichts geordnet? Warum ist da alles? Wir sehen das einfach nicht. Aber da steht nun hier unmissverständlich, der Herr ist aktiv am Handeln. Und dazu gebraucht er Menschen, einen Kyros. Ich habe ihn gerüstet. Oder aber bei den Feinden, ich habe ihm das Schwert abgenommen. Ein ganz praktisches Beispiel dafür, was Jesus seinen Jüngern später gesagt hat: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das hat nichts mit der Ohnmacht der Gemeinde Jesu zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass der Wille Gottes in jedem Fall zum Ziel kommt. Und auch wenn wir diese Spur, die Gott zieht, nicht verstehen, weil da für uns so viele ungelöste Fragen sind, er ist immer derjenige, der handelt zwischen dem Guten und dem Bösen. So heißt es hier, er ist derjenige, der Türen öffnet. Türen sind immer ein Bild für zwei Seiten, ein drinnen und ein draußen. Entweder man gehört dazu oder man ist ausgeschlossen. Er öffnet die Türen. Er streckt uns die Hand entgegen. Deswegen können wir selig werden. Deswegen können wir Ja sagen zu ihm. Er schafft Befreiung und Erlösung. Er ist derjenige, der will, dass es, wie es hier heißt, Licht macht. Der will, dass in unserem Leben und um uns herum es hell wird. Wir sind die Leute, die er gebrauchen will, um in die Finsternis dieser Welt, die geprägt ist vom Egoismus und von der Sünde überhaupt, dass wir da das Licht Gottes hineintragen. Ihr seid das Licht der Welt, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Aber dann steht auch dieses andere da, was uns so schwer eingehen will, der ich das Unheil schaffe und die Finsternis. Er schafft das Unheil, er schafft die Finsternis. Wisst ihr, wenn er sich zurückzieht, dann wird's dunkel. Dann wird's dunkel. Da mag noch alles so nach außen blühen und glänzen. Und das ist die Tragik, in der wir uns befinden, so meine ich, in unserem Volk, in Europa und in unserer Welt. Wir glauben, dass wir in der Loslösung von Gott frei werden und merken nicht, dass wir in die Dunkelheit hineingeraten. Und diese Dunkelheit wird zunehmen. Im Psalm 46 sagen die schöne Choras, er ist derjenige, der Zerstörung anrichtet. Das kann Gott und das tut Gott. Er lässt nicht einfach alles wachsen, sondern er setzt Grenzen. alle Dinge in unserem Leben, in unserer Welt sollen dazu dienen, dass sein Reich sichtbar und offenbar wird. Und noch etwas ist mir aufgefallen hier. In Vers 3 heißt es, ich will dir die heimlichen Schätze geben und die verborgenen Kleinode. Die Absicht Gottes im Leben eines jeden Einzelnen, im Leben eines Volkes und dieser Welt ist beschenken. Beschenken. Manchmal ist es eingepackt in ein bisschen dunkles Papier, aber das will er. In Römer 8 heißt es, wie sollte Gott uns mit Jesus nicht alles schenken? Unser Heil, unsere Seligkeit, unser Eingebettetsein in die Fürsorge Gottes und die große Hoffnung des ewigen Lebens ist Geschenk Gottes, ist eingebettet in seine Heilsgedanken. Ich will Frieden geben. Ich will Frieden geben. Und das wohl sicherste Kennzeichen, dass man ein Kind Gottes ist, ist der Friede. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der unsere Herzen und Sinne bewahrt in Christus Jesus. Und warum das Ganze? Lest es zu Hause nochmal nach. Damit du erkennst, damit du erkennst. Also Gottes Erkenntnis ist ja etwas anderes als das Ansammeln von Wissen. Erkenntnis nach der Bibel ist, da geht einem Menschen das so auf, eine Erkenntnis, dass das Leben dadurch positiv verändert und eingehüllt wird. Das erste Beispiel dafür ist, oder das einfachste auch, in 1. Mose 3 heißt es, Adam erkannte seine Frau und sie war schwanger. Man erkennt etwas von Gott und diese neue Erkenntnis wirkt sich aus in der Praxis des Alltags. Nicht, wie fromm wir von Jesus reden oder von Gott, ist das, was die Welt beeindruckt. Das sagen sie höchstens zwischen Schwätzer. Sondern, dass unser Leben verändert wird durch Erneuerung unseres Sinnes und wir das umsetzen, was Gott in unserem Leben wirken will. Merken wir, warum das ganze Helle und Dunkle in unserem Leben, warum die hellen Lichtstrahlen Gottes und die dunklen Täler, die wir durchschreiten müssen in der Nachfolge. Nein, das ist nicht deshalb, uns das Leben ein bisschen bitterer zu machen, sondern um uns eine neue Erkenntnis zu schenken. Vielleicht die Erkenntnis, auch wenn ich durchs dunkle Tal gehe, bist du bei mir. Und die Erkenntnis, du bist derjenige, der meinen Pfad beleuchtet. Du sollst erkennen. Was sollst du erkennen? So heißt es hier in Vers 5. Es gibt keinen Gott außer ihm. Also, deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Auch wenn viele auftreten und sagen, aber wir, egal ob der Mohammed oder Buddha oder sonst Konfuzius oder was weiß ich was heißt, egal wie die Götter von uns benannt werden, es gibt keinen Gott außer mir. Im Psalm 96 heißt es, alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Es gibt nur einen. Das heißt, unsere Beziehung zu Jesus und damit zum Vater ist die einzige Beziehung, die Leben schenkt und die ins Leben hineinführt. Damit du erkennst, es gibt keinen Gott außer mir. Und es gibt nichts, was ihm vergleichbar wäre. So heißt es in Vers 6. Nicht nur, dass du erfahrest, dass nichts ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Wir brauchen uns unseres Glaubens nicht zu schämen. Er ist der Herr. Und wer ist dieser Gott? Auch das muss man an dieser Stelle natürlich deutlich sagen. Es ist der Gott Israels. Der Gott, der sich uns in Jesus Christus, seinem Sohn, geoffenbart hat. Das ist der Gott, der einzig wahre Gott ist. Ich bin es. Ich bin der Herr, der Gott Israels, der die Welt geschaffen hat, der die Welt erhält. Noch einmal taucht das auf. Ich schaffe Licht, ich schaffe Finsternis, ich schaffe Frieden, ich schaffe Unheil, ich schaffe Heil und ich schaffe Gerechtigkeit, ich schaffe Befreiung und ich schaffe verschlossene Türen. Ich gebe geebnete Wege. Letztendlich ist er die Quelle, aus der alles entspringt. Und zu ihm gehören, ihm vertrauen, ihm nachfolgen, ist das Einzige, wo die Quelle nie versiegt und wo es nie das Problem gibt, es könnte doch vielleicht schlecht ausgehen. Und noch etwas ist mir aufgefallen hier in diesem Abschnitt. Da heißt es in Vers 4, ich rief dich bei deinem Namen. Es gibt ein Kinderlied, da heißt es, kennt auch dich und hat dich lieb. Ist das nicht großartig? Der große Gott, der die Weltgeschichte in der Hand hat, kennt mich und dich. Ob du heute wählen gehst oder nicht, das fällt nicht auf. Es ist halt ein Kreuzchen weniger auf irgendeinem Zettel. Aber dass du für Gott wichtig bist, das zeigt dieser Abschnitt. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, darüber freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also, wenn man älter wird, jeder von uns kennt es, wird man auch ein bisschen vergesslicher. Ich habe keine Angst, dass Gott vergesslich wird und dass er eines Tages vergessen könnte, dass er mich gerufen hat und kennt. Aber um mir das deutlich zu machen, um mir das ein Stück weit begreiflich zu machen, mir das mitzugeben in meinen Alltag, auch dann, wenn man sonst gar nichts sieht. Deswegen hat er dieses Bild mir geschenkt. Er hat meinen Namen eingetragen in das Buch des Lebens. Und da können die Leute sich dagegen wehren, da können sie sich auflehnen dagegen. Er hat es getan. Er, der Herr. Merken Sie, welch eine Befreiung hier aus diesem Abschnitt uns entgegenkommt. Ich kenne dich mit Namen. Ich kenne dich mit Namen. Geht mit euch diesem Gedanken hinein in euren Alltag. Gott weiß ganz genau, wie dunkel das jetzt gerade um dich herum ist. Gott weiß ganz genau, was wir jetzt brauchen. Gott weiß ganz genau, was gerade dran ist, was Schönes. Ob er das nun gibt, was ich will, das ist was ganz anderes. Aber er wird garantiert immer das Beste für mich aussuchen. Ob das nach meiner Vorstellung das Beste ist, das ist was, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Er steht ganz oben drin. Freut euch. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Größe Gottes. In Jesus ist sie geoffenbart. Und darum lesen wir in der Weihnachtsgeschichte von dem alten Zacharias: Herr, jetzt lässt du deinen Diener im Frieden fahren, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Jesus zu entdecken, ist die Offenbarung, die Erkenntnis, die das Leben von Anfang bis zum Ende, bis in die Ewigkeit hinein verändert. Freut euch darüber. Wer Jesus gewählt hat, der hat sich nicht geirrt. Das ist das Geheimnis eines Kindes Gottes. Ich freue mich darüber. Und ich wünsche, dass wir mit dieser Gewissheit fröhlich unseren Weg gehen. Er kennt ihn. Er weiß ihn und er will uns beschenken, weil er uns liebt. Lasst uns beten. Herr, in all den Wirren unserer Zeit und den vielen Fragen, die uns begegnen, gibst du uns dein Wort, mit dem du uns gewiss machst, dass du immer noch der Herr bist, dem wir vertrauen können, der auch uns beim Namen kennt und uns führt und nur eines im Auge hat, in unserem Leben uns zu zeigen, dass du der große Gott bist und uns ans Ziel zu bringen, ans Ziel der ewigen Gemeinschaft mit dir. Wir möchten dir dafür danken, gerade an diesem heutigen Tag. Und was immer und wie immer unsere Weltgeschichte weitergeht, wir danken dir, dass wir wissen, du hast die Zügel fest in deiner Hand und wirst den Sieg endgültig über alles Finstere und Dunkle davontragen. Hab Dank dafür. Amen.